Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung am Ende eines weiteren wirklich spannenden Tages in der deutschen Politik, weshalb die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post, sehr erfahren, sehr geschätzt, sagt, Söder hat recht, jetzt hat die Achterbahnfahrt begonnen. Was genau ist damit gemeint? Herzlich willkommen, Kerstin Münstermann, freue mich sehr. Ja, man kriegt eine Ahnung davon, was mit der Achterbahnfahrt gemeint sein könnte, wenn man diesem Mann zuhört. Der spannendste Moment seit langem im Deutschen Bundestag, hat er neulich gesagt, war nicht die Abstimmung mit der AfD. Wirklich interessant wurde es, als Baumann nach vorne ans Mikrofon ging und Friedrich Merz rhetorisch richtig einen verpasst hat. Das sagt einer, der zum ersten Mal körperlich hier anwesend ist, der aber seit Tagen schon im Grunde durch diese Sendung geistert und durch den Podcast mit Richard David Precht, weil er 2017 schon ein Buch über die AfD geschrieben hat, das anders ist. Nicht die üblichen Schubladen und das sich heute liest wie eine düstere Prophezeiung. Herzlich willkommen, Justus Bender. Freue mich sehr. Ja, und wenn wir über die Frage des Umgangs miteinander reden, über das Dilemma, in dem die Parteien der Mitte hoffnungslos feststecken, wie es Justus Bender formuliert, weil sie für alles sofort von der AfD bestraft werden, dann geht der Blick zu diesem Mann, dem noch amtierenden Bundesgesundheitsminister, der, das attestieren sogar seine härtesten Kritiker, sehr mutig nach vorne gegangen ist bei der Gesundheitsreform, der auch erstaunlich viel aufgebrochen hat und auch einiges erreicht hat, der sich aber auch den Zorn von Friedrich Merz zugezogen hat, weil er in der politischen Auseinandersetzung direkt die Nazi-Keule rausholte. Und die Frage ist, warum? Fragen an Karl Lauterbach. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und auch mit Blick auf diesen Mann, Dilemma, soweit das Auge reicht, der ehemalige Bundesjustizminister, jetzt designierter Generalsekretär seiner Partei, der FDP, die es in den vergangenen Tagen vor den Augen der deutschen Öffentlichkeit fast zerrissen hat. Und seitdem Kubicki öffentlich damit gedroht hat, schon mal seinen Schreibtisch zu räumen, weil er das Abstimmungsverhalten seiner Partei nicht gut fand, versucht er seinerseits zu erklären, wie konstruktiv die Liberalen nicht nur letzte Woche waren, sondern eigentlich schon immer. Herzlich willkommen, Marco Buschmann. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, bin sehr gespannt auf diese Runde. Herr Lauterbach, vielleicht an den Bundesgesundheitsminister die erste Frage. Haben Sie heute bei diesem letzten großen Rededuell im Bundestag gedanklich schon Abschied genommen von der Regierungsbank?
Nein, habe ich nicht.
Nein, warum nicht?
Ja, weil ich also erstmal das Wahlergebnis, also hier durch Umfragen und so weiter, nicht also kommentieren oder vorwegnehmen kann. Also wir kämpfen. Mhm. Und ich glaube, die Wahl ist auf keinen Fall schon gelaufen. Und wir haben noch viel vor, in der Tat, während wir im Amt sind und auch eine neue Amtsperiode wäre auch nicht ausgeschlossen. Von daher, nein. Die schnelle Antwort ist nein.
Glauben Sie, Friedrich Merz würde Sie jetzt ganz persönlich noch mal in die Regierung holen?
Ja, zunächst einmal würde er das ja nicht alleine entscheiden. Und zum Zweiten, dieser misslungene Tweet, da habe ich mich ja unmittelbar entschuldigt, öffentlich und bei ihm auch persönlich. Ich glaube, das ist ausgeräumt.
Glauben Sie das? Klang anders. Wie hat Kerstin Münstermann das wahrgenommen?
Es ist lustig, dass Sie mich das fragen, denn ich saß in einem Interview mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der uns dann übermittelte, also Friedrich Merz würde die Entschuldigung von Herrn Lauterbach ablehnen. Es sei jetzt einmal genug gesagt und es sei immer dieses Muster, man provoziert und dann entschuldigt man sich. Mhm. Aber unterm Strich würde ich sagen, am 24. wird neu gesprochen. Aber Sie haben ihn wirklich getroffen und es war ja auch jetzt...
Ja, muss man auch, wenn man etwas sagt, was falsch ist, muss man das einräumen können, muss sich entschuldigen können. Und ich habe auch danach nochmal mit Herrn Merz gesprochen. Ich sage einfach, das ist ausgeräumt. Mhm. Aber es gehört zu einer Demokratie dazu, dass man eine Aussage, die nicht richtig war, im Ton und auch im Inhalt, dass man das klar zurücknimmt. Friedrich Merz ist kein Nazi, das ist Unsinn. Das war auch hier nicht meine Absicht, das auch nur anzudeuten.
Und Sie haben es ja deutlich angedeutet. Also
Das war nicht meine Absicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ein missglückter Tweet. Ich habe mich entschuldigt. Dazu muss man in der Lage sein. Das also alles andere wäre kein Anstand.
Wir sehen das gerade da hinten. Ne? Als erster Demokrat sagt Merz im Prinzip, wo es mir hilft, lasse ich mich auch von Nazis unterstützen. Moralischer Bankrott, das ist das, was Sie ihm da unterstellen. Ja, es gibt noch einen anderen vom 25. Januar. Friedrich Merz will schon vor der Bundestagswahl die Brandmauer gegen die AfD einreißen. Damit würde er den Fehler seiner Vorgänger, der Zentrumspartei, im Nationalsozialismus wiederholen. Verrat, Wortbruch. Also die ganz große Keule. Meine Frage ist, du willst nur verstehen, ich will es nicht werten. Warum macht man sowas?
Also das ist ein heißes, schwieriges Gefecht. Und also
das verstehe ich.
Ich finde, es muss reichen, wenn man sagt, es war ein Fehler. Ich habe das gelöscht. Ich habe mich bei Friedrich Merz entschuldigt. Und Friedrich Merz ist kein Nazi, hat auch nicht das geringste Gedankengut in dieser
Entschuldigung,
Richtung.
Entschuldigung, den hier haben Sie nicht gelöscht, ne? Der da gerade steht. Das ist der erste aus dieser Serie. Und deswegen frage ich nochmal, warum macht man sowas? Wie kann sowas passieren? Also sitzt man dann da und schreibt das nachts einfach in die Tastatur?
Das war nicht...
Oder sagt man, lass nochmal Leute drüber schauen. Ja. Wenn ich jetzt die ganz große Keule raushole, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, als Bundesminister, was das unter Umständen auslöst.
Das ist richtig. Also zunächst einmal, die Brandmauer ist dann ja auch eingerissen worden. Und das halte ich nach wie vor für einen Riesenfehler. Das wird die Politik in Deutschland verändern. Das ist einfach keine Kleinigkeit. Und dass darauf auch emotional reagiert wird, das ist eben so. Trotzdem, man muss sich im Inhalt austauschen, hart miteinander ringen. Aber es darf nicht ins Persönliche abgleiten und man darf auch nicht den Eindruck erwecken, dass jemand also ein nationalsozialistisches Gedankengut auch nur im Ansatz richtig fände. Das gilt für Friedrich Merz. Merz ist ein Pro-Europäer. Merz ist ein lupenreiner ein echter Demokrat. Alles andere, und daher möchte ich darüber
auch nicht. Das war jetzt aber ein freudscher Versprecher, das war aber keine Miese.
Aber Ihr Ex-Generalsekretär Kevin Kühnert hat ja heute im Bundestag gezeigt, finde ich, in seiner letzten Rede, der scheidet aus gesundheitlichen Gründen ja oder tritt nicht mehr an, wie man es mit ganz feiner Klinge und trotzdem sehr hart in der Sache machen kann. Ja. Also er hat gesagt, Opportunismus in Richtung Friedrich Merz schlägt Integrität, heißt der Zweck heiligt die Mittel. Also das ist ja das, was er sagen wollte. Und ich fand, dass man Friedrich Merz, der sich sehr über Sie aufregte oder über den Tweet, heute ganz schön, also da musste er schlucken und hat drüber nachgedacht, über
ich
diese Kritik.
Ich finde auch, dass Kevin Kühnert das heute sehr gut gemacht hat. Und das ist ein guter Ton gewesen. Ein sehr, sehr guter Ton, der eigentlich die Ungeheuerlichkeit auf den Punkt gebracht hat, ohne persönlich anzugreifen. Von daher finde ich das sehr gelungen.
Da unterschied er sich übrigens vom Bundeskanzler, der Friedrich Merz ja das Pro-Europäertum heute, wie ich finde, fast eher abschneidend abgesprochen hat.
Als er was sagte?
Als er gesagt hatte, Friedrich Merz würde das Erbe von Konrad Adenauer, Helmut Kohl und anderen sozusagen aufgeben und eine Axt an die Wurzel der Europäischen Union legen. Das, finde ich, war deutlich übertrieben und eben auch etwas komplett anderes, als Karl Lauterbach jetzt gesagt hat oder Kevin Kühnert gesagt hat.
Herr Bender, die Art der Auseinandersetzung, wie schauen Sie da drauf? Ich weiß, dass Sie sagen, es ist gut, dass hart und heftig gestritten wird.
Ja.
Die Frage ist trotzdem immer sozusagen, welche Termini benutzt man dann? Also welche Keule holt man raus?
Absolut, ja. Aber ich finde sozusagen der Fortbestand der Demokratie, über den wir ja reden, der darf sich nicht davon abhängig machen, dass alle schön brav sind. Also es kann ja nicht sein, also das System der Demokratie lebt davon. Ne? Da geht ein Gegeneinander, eine Synthese aus diesem Streit. Und deswegen bin ich immer skeptisch, auch bei Appellen, dass man dann sagt, dann sollen jetzt die etablierten Parteien sich alle zusammenraufen, sollen sich verbiegen, dann auch bis zum Brechen und Positionen abstimmen, das kann es eigentlich nicht sein. Weil die AfD dann sofort reagiert, das sind die Blockparteien. Schaut her, das Establishment ist geeint. Eine politische Wende gibt es nur mit uns.
Um den Gedanken einmal kurz noch mal aufzunehmen, wir reden gleich intensiver darüber. Sie sagen, das ist genau das Dilemma, das ich vorhin benannt habe. Wenn die sich richtig streiten, dann sagen die Populisten, guck mal, sie zoffen sich nur, sie kriegen nichts auf die Reihe. Ja. Wenn sie sich einig sind, sagen sie, guck mal, ist alles der gleiche Quatsch mit Soße. ihr kriegt sowieso immer das Gleiche, egal was ihr wählt. Ja. Und sie sagen, das ist ein Dilemma, aus dem es fast kein Entkommen gibt.
Ja, wirklich. Und es geht ja noch weiter. Also wenn man jetzt die ganze Zeit vor der AfD warnt, dann verteilt man ihre Inhalte, verbreitet ihre Inhalte und macht sie bekannter und erfolgreicher. Wenn man sie totschweigt, heißt es, das ist eine feige und schwache Position. Man überlässt ihr das Feld. Mhm. Also letztlich ist ja der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist der Wähler, der da ja irgendwo mitmacht als Kollektiv. Ne? Und wir sind ja alle in der Position, ich als Journalist, also Leserbeschimpfung kann ich mir nicht leisten. Ja? Das Fernsehen
aber Sie würden
auch
manchmal
nicht.
Gerne, heißt das?
Ja, manchmal schon. Also, ja, aber
erklären Sie mal, warum.
Nicht, ich möchte nicht, dass Leute bestimmte Parteien wählen. Ich möchte nur, dass der Wähler nicht außen vor ist in seiner Verantwortlichkeit. Ja, und ich glaube, es gibt da so eine Leerstelle, denn auch Politiker können da nicht wirklich etwas sagen. Das ist Wählerbeschimpfung. Und die also wir haben das Dilemma ja beschrieben, egal was die etablierten Parteien genau. machen, sie werden bestraft. Und es gibt letztlich keinen Ausweg für einen etablierten Politiker, etwas zu tun, ohne am Ende bestraft zu werden. Und die AfD kriegt nochmal 2 Prozentpunkte mehr.
Aber dafür wählen ja noch ziemlich viele andere demokratisch. Also das klingt ja sehr defätistisch, finde ich.
Ja, Herr Bender schaut auch nach Amerika zum Beispiel. Ja. Also da würde ich sagen, da ist diese Verantwortung auch von Seiten der Wähler. Ich dachte das jetzt, als es so daran ging, irgendwie dieses amerikanische System wirklich so langsam aber sicher einmal zu nehmen, einmal in die Luft zu jagen. Es ist ja kurz vor Staatsstreich, was da zum Teil passiert. Das hat auf jeden Fall diese Anmutung. Und da dachte ich das erste Mal, da gibt's auch eine Verantwortung auf der anderen Seite. Wen wählt man da eigentlich ins Amt?
Was ich auch nicht mag, ist, wenn man jetzt viele Kleinparteien ins Parlament schickt als Wähler und dann so ein bisschen von der Seitenlinie zuschaut, wie die zerbrechen an Koalitionsverhandlungen. Dann gibt man ja jeder Kleinpartei ein bestimmtes Mandat, über das sie nicht überschreiten darf. Und man macht's unheimlich schwer. Und also worauf ich letztlich hinaus will, ist, dass wir früher Volksparteien hatten, die weite Teile der Gesellschaft schon befriedet hatten vor dem Wahltag und dann mit einem ganz anderen Mandat in diese Regierungsbildung reingingen und viel stabiler regieren konnten. Und die Wähler müssen sich vielleicht überlegen, ob das nicht bessere Zeiten waren.
Diese Zeiten sind vorbei. Wenn ich der Logik folge, wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn die FDP draußen bleiben würde.
Ach so, ja, das will ich ja. Also ich will jetzt nicht für bestimmte Parteien, aber
Spaß. Ich kann das Gegenargument sofort nennen. Ja. Also was ist denn das amerikanische System, wenn ich ein Zwei-Parteien-System, das nur aus Volksparteien bestand und das ist keine Immunisierung gegen solche Entwicklungen, die wir ja alle hier gemeinsam bedauern. Oder nehmen Sie Großbritannien, das klassische Land des Mehrheitswahlrechts. War sehr ungünstig für kleinere Parteien und trotzdem ist es das Land mit der
Brexit-Abstimmung. Das meine ich, ist ein anderes Wahlsystem, aber schauen Sie mal nach Italien zum Beispiel. Das hat zu Jahrzehnten im Grunde Stillstand geführt und am Ende dazu, dass es die Volkspartei nicht mehr gab. Naja, die Democrazia Cristiana war dann irgendwann einfach Geschichte.
Ja, das
und da
lag
hat
aber
vieles
ihrer,
von dem, nur ganz kurz der Satz noch zu Ende.
Korruption.
Vieles von dem, was wir heute da so sehen in Italien, oder auch weltweit im Grunde, im sogenannten Westen, hat in Italien begonnen.
Das,
ganz viel.
Das stimmt, da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ich will nur sagen, die Geschichte dieser christdemokratischen Volkspartei in Italien und ihr Zerbrechen kann man, glaube ich, nur verstehen und erfassen, wenn man auch weiß, was für unfassbare Korruptionsskandale da auch stattgefunden haben. Ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist, aber es ist, glaube ich, wichtig. Aber ich will, weil Herr Bender ja so ein bisschen das Dilemma beschrieben hat, was kommunikativ besteht, eine Dimension hinzufügen, um vielleicht doch ein bisschen mehr, Optimismus klingt jetzt falsch, aber ein bisschen Zuversicht zu verbreiten. Kommunikativ mag das aussichtslos sein, aber wir müssen ja die Frage stellen, warum trifft diese Kommunikation auf Resonanz? Also warum glauben Leute das? Und deshalb glaube ich schon, dass es eine Strategie geben kann, die nämlich lautet, was sind die Treiber für Menschen, sich diese Partei auszusuchen und an diesen Treibern zu arbeiten. Beispielsweise, wenn wir wissen, dass Menschen Sorgen haben vor wirtschaftlichem Abstieg, etwas für wirtschaftlichen Aufstieg zu tun. Wenn wir wissen, dass Menschen sagen, sie wählen diese Partei, weil sie das Gefühl haben, dass der Staat die Migration nicht mehr im Griff hat, dann müssen wir dieses Thema in den Griff bekommen. Objektiv, aber auch so, dass Menschen es mitbekommen, das kann schon einen Beitrag dazu leisten, das Problem kleiner zu machen.
Ich glaube, dass das der wichtigste Beitrag sogar ist. Also wenn die Probleme, die jetzt mobilisieren, Migration, wirtschaftliche Unsicherheit, Krieg, Ungleichheit ohne Ende, keine Aufstiegsmöglichkeiten, wenn wir diese Probleme lösen können,
Sie hatten 3,5 Jahre Zeit.
Ja, dreieinhalb Jahre sind aber ehrlich gesagt nicht für diese großen Probleme, die lösen sie nicht allein 3,5 Jahre. Ich bringe ein Beispiel, also die Digitalisierung hier der Ausländerbehörden, also die Digitalisierung der kompletten, also Erfassung, wer ist im Land, wie und so weiter und so. Das ist von Nancy Faeser jetzt auf die Spur gebracht worden. Aber es dauert eben, bis das alles funktioniert. Und das kann man nicht sagen, 3,5 Jahre, es hätte doch alles schon laufen müssen.
Nein, nein. Und
wir sind es angegangen.
Wenn ich eins hinzufügen darf. Man kann uns für vieles und alles kritisieren, das ist völlig in Ordnung. Aber dass wir für die Frage der wirtschaftlichen Erneuerung dieses Landes unsere Ämter geopfert haben, dass wir als Erste die klarste Analyse formuliert haben, dass es in diesem Land so nicht weitergeht mit dem 18 Seiten Lindner.
Sie als FDP meinen Sie jetzt?
Als FDP.
Ja.
Und dass wir gesagt haben, es muss sich etwas in der Wirtschaftspolitik dieses Landes ändern, weil unser Wohlstand sonst zwischen den Fingern zerrinnt. Das kann man uns nicht vorwerfen, dass wir das nicht mit maximaler Energie betrieben hätten.
War der Erste, der das hier mit anerkannt hat, zu sagen, da ist jetzt jemand all in gegangen, ist ja so ein Begriff, der gerade in Mode ist, so ein bisschen, ja, seit Friedrich Merz den auch benutzt hat. Und der sagt, pass auf, wir werfen ja Politikern häufig vor, dass sie an ihren Ämtern und Dienstwagen kleben. Das haben sie da an dem Punkt nicht getan, sondern haben gesagt, wir haben da eine Überzeugung und deswegen wollen wir da raus. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sich darüber freuen würden, wenn die FDP nicht mehr im Bundestag ist. Weil ich finde, dass sie da eine wichtige Kraft sind. Aus diversen Gründen können wir auch gleich nochmal darüber reden. Weil auch die Frage, wie stark ist sozusagen der Einfluss der AfD, der hängt an der Frage, ob es zum Beispiel die FDP in den Bundestag schafft oder nicht. Und deswegen habe ich mich in dem Zusammenhang gefragt, warum Karl Lauterbach sagt, ich muss offen sagen, ich könnte damit leben, wenn es die FDP nicht mehr in den Bundestag schafft.
Ja, ich muss hier meine Enttäuschung auch zum Ausdruck bringen. Wir haben immer gut zusammengearbeitet, das ist ganz klar.
Sie beide?
Ja, wir beide haben sehr gut zusammengearbeitet.
Das war auch dann, wenn wir gestritten haben.
Auch wenn wir gestritten haben.
Weil wir waren ja nun beileibe nicht immer einer Meinung.
Genau, wir haben immer miteinander, also konstruktiv. Und daher ist es gelungen, wir haben im Gesundheitssektor 20 Gesetze gemacht und 99 Verordnungen. Wir haben wirklich sehr viel auf die Beine gebracht. Aber für mich war es eine Riesenenttäuschung, nach all den Stunden, die wir zusammen verbracht haben, nach all diesen Gesprächen. Ich habe auch geglaubt, ein gutes Verhältnis zu Christian Lindner zu haben. Aber für mich war es einfach eine Riesenenttäuschung, nachträglich von dieser Täuschung erfahren zu haben. Das hat mir einfach, also, das habe ich nicht für denkbar gehalten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass schon lange feststeht, dass die Ampel von der FDP also verlassen wird und also nach so einem Skript. Das hat mich einfach also sehr enttäuscht. Und von daher also bitte ich mir, das nachzusehen. Für mich hat es auch ein bisschen also mit Würde und Charakter zu tun. Also wenn man also versucht, die Probleme gemeinsam zu lösen und schafft es nicht mehr, muss man sagen, aber wenn man, wir waren im Glauben, wir haben hier noch Möglichkeiten, es stand lange fest, dass es nicht mehr läuft, das war nicht richtig, daher war ich sehr enttäuscht. Und also, so ist es ausgedrückt worden.
Ich will nur für die historische Wahrheit sagen, der Bundeskanzler hat am 6. November eine Forderung präsentiert, das ist sein gutes Recht. Wir haben gesagt, wir wollen diese Forderung nicht mittragen. Das ist unser gutes Recht.
Und mehr Schulden. Wir wollen jetzt nicht wieder zu tief da reingehen.
Ich will nur sagen, dann hat der Bundeskanzler den Parteivorsitzenden einer koalitionstragenden Partei aus dem Kabinett gegen seinen Willen entlassen und damit die Koalition beendet. Ja, da muss nur bei den Fakten bleiben.
Der Vorsitzende hatte den Herbst der Entscheidungen und immer dieses Spielen mit bleibe ich drin, bleibe ich nicht drin, ungefähr vier Wochen vorher ja ausgerufen und war, glaube ich, nicht überrascht.
Ich will gar nicht in Frage, also ich bezweifle gar nicht und ich behaupte auch überhaupt nicht das Gegenteil, dass die Koalition seit längerem auf der Kippe stand. Das wusste jeder in Berlin, jeder wusste das. Auch der Bundeskanzler hatte im Sommer letzten Jahres ja schon darüber nachgedacht, das aufzulösen. Ich will nur sagen, nicht die FDP ist herausgegangen, sondern der Bundeskanzler hat die Entscheidung getroffen, das zu beenden.
Wollen wir vielleicht uns auf die Formel einigen? Sie haben dafür gesorgt, dass der Bundeskanzler nicht mehr anders konnte, als Sie einfach nicht mehr zu
wollen. Wir können uns auf die Formel einigen, dass die Widersprüche in der Finanz-, Haushalts- und Wirtschaftspolitik in der Koalition so groß waren, dass es nicht mehr weiterging.
Genug Vergangenheitsbewältigung. Es sollte wie ein Unfall aussehen, hat nicht ganz geklappt. Herr Bender, an dem Punkt nochmal da vorne der Blick. Wenn eine Partei wie die FDP beispielsweise, wenn die es jetzt nicht mal in den Bundestag schafft, dann geht es auch um die Frage, wie sich Mehrheitsverhältnisse ändern. Und es geht, und das beschreiben Sie so faszinierend in diesem Buch, das zu meinem großen Bedauern gar nicht mehr zu kaufen ist. Es ist 2017, haben Sie das geschrieben. Und es liest sich wie eine düstere Prophezeiung. Und Sie haben im Nachgang oder auch in dem Buch irgendwo schreiben Sie selber, ich wollte den Leuten mal klar machen, was passieren kann, wenn die auf 20, auf 23, auf 26, auf 30% kommen. Das müssen nicht 40% sein, ja. Da reicht schon viel weniger, ja, um einen Einfluss zu kriegen, der irgendwann dieses Land so verändert, dass wir sagen, okay, jetzt wird's schwierig.
Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich das geschrieben habe, weil ich dann so ein bisschen rumgespielt habe mit den Prozentzahlen, einfach so eine, ja, so ein fiktives Szenario.
Können Sie das mal, ne? Dieses fiktive Szenario mal erklären.
Und ich musste nur ganz wenig verändern. Also ich habe dann einfach gemerkt, wenn die so bei 28% sind, dann geht eigentlich nichts mehr. Ne? Dann was soll man dann machen? Schwarz-Rot-Grün oder so. Ne? Man fängt dann an, instabile Bündnisse zu schmieden. Und die Erzählung der AfD wird dann immer stärker wahrgemacht durch Regierungen, die wo es quietscht, wo es knarzt.
So, zum Motto, guck mal, die kriegen nichts auf die Reihe.
Genau, ja. Und dann ist man schnell bei österreichischen Verhältnissen natürlich. Dann ist man auch schnell bei Generationen von Politikern, die schon gescheitert sind, also die schon viel weiter sind als unsere aktuelle Generation, die es noch mal versuchen, die versuchen zurückzuholen, die sehr aggressiv auch agieren. Ist dann irgendwann eine Generation, die ist desillusioniert und weiß letztlich nicht mehr, was sie tun soll. Und dann wird's wirklich gefährlich. Ne? Mhm. Also in 4 Jahren zum Beispiel, nicht jetzt nach dieser Wahl, aber in 4 Jahren, wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, was passiert.
Politik ist ja dann immer so interessant, wenn es ganz handfest und konkret wird. Also mal anders gefragt, uns fehlt an allen Ecken und Enden das Geld. Die Frage der Schuldenbremse, dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um das zu verändern, weil sie ja im Grundgesetz verankert ist. Mhm. An welchem Punkt könnte jemand hingehen und sagen, das blockieren wir jetzt einfach und wir machen euch komplett handlungsunfähig?
Ja, zum Beispiel, ne? Also wenn die AfD dann diesen Punkt erreicht, dann könnte sie das blockieren und dann wird es irgendwann auch ein Point of No Return. Also irgendwann ist diese Dynamik so, hat so eine Eigenmacht, dass ich gar nicht weiß, wer dann noch groß, zum Beispiel eine befreiende Politik, also darauf warten jetzt alle, ne? Es gibt eine neue Regierung demnächst und dann machen wir eine befreiende
Politik. Wir machen jetzt alles anders.
Wir lösen
anders.
Die Migrationskrise und so weiter. Ne? Und dieser Moment ist dann irgendwann unmöglich geworden. Und dann weiß ich nicht, was passiert. Also dann kann man langsam nervös werden, finde ich.
Darf ich eine Fußnote einwerfen? Wer die Schuldenbremse gut findet, muss nicht die AfD gut finden. Da kann man auch die FDP gut finden, weil auch demokratische Parteien die Ansicht vertreten.
Es ging dass um die Frage, was, wenn wir sie lösen müssen und was, wenn wir in einer Situation sind, weil beispielsweise, ich meine, man muss sich ja nun mal die Rüstungsbemühungen von Putin in Russland anschauen. Es könnte sein, dass wir an dem Punkt demnächst möglicherweise eine größere Aufgabe haben und dann brauchen wir dieses Geld. Und möglicherweise sind wir dann gar nicht mehr in der Lage, es zu mobilisieren.
Ja, aber das ist richtig. Also, aber daher ist die Art und Weise, wie wir in der nächsten Legislaturperiode miteinander umgehen, von größter Bedeutung.
Und ist es in dem Zusammenhang, Herr Lauterbach, auch wichtig, dass wir ehrlich kommunizieren und ehrlich miteinander reden?
Ja.
Ich will Ihnen kurz den Hintergrund für meine Frage erläutern. Ich habe Sie neulich gehört, ich glaube bei den Kollegen von Stern TV. Mhm. Und da warnten sie vor einem Sicherheitsrisiko durch psychisch erkrankte Geflüchtete. Und ich lese Ihnen jetzt Ihr eigenes Zitat vor. Deutschland hat ein Sicherheitsrisiko. Viele Menschen, die nach Kriegs- und Fluchterfahrungen zu uns kommen, entwickeln schwere psychische Erkrankungen und sind daher häufig eine Gefahr für andere. Und dann weiter, ohne Therapie, das darf niemand leugnen, stellen sie eine Gefährdung dar. Und dann noch mal weiter, psychisch erkrankte Geflüchtete dürfen kein Tabuthema sein. Und auf die Frage nach den Zahlen sprachen sie in dem Zusammenhang von, und das hat mich echt umgehauen, 30%. Das heißt, wir reden von 1 Million Menschen.
Aber nicht Gefährder.
Aber von psychisch Erkrankten.
Nein, also erstmal, also die Zahl ist viel geringer, aber diejenigen, die psychisch krank sind nach Fluchterfahrung, das weiß jeder, das ist ein Risikofaktor natürlich. Wenn sie aus dem Land fliehen mussten, sie haben die Flucht selbst erlebt, sie kommen in ein neues Land, sind isoliert und so weiter.
Das verstehe ich alles.
Und daher wissen wir, dass also Menschen mit diesem Hintergrund häufig also psychisch krank sind. Und wir haben das aus meiner Sicht ein Stück weit tabuisiert. Wieso soll ich das nicht also daher Thema machen? Aber wenn ich nur den einen Satz sagen kann. Wir haben zum Beispiel überhaupt kein Angebot, für eine psychotherapeutische Versorgung dieser Menschen war, die in der klassischen Psychotherapie entweder nicht, also als Patienten so gerne gesehen werden, oder es gibt auch keine Spezialisten und wir haben sowieso zu wenig Psychotherapeuten für den Rest der Bevölkerung. Und daher werden wir jetzt am 14. also Februar werden wir im Bundesrat also eine Zulassungsveränderung beschließen, dass es Sonderzulassungen gibt für Menschen, also zusätzliche Psychotherapeutenplätze für Menschen, die auch diese Hintergründe haben. Das sind noch andere Gruppen, nicht nur also Fluchterfahren. Aber das Thema muss nicht nur thematisiert werden, sondern man muss auch etwas tun. Aber, also es nützt nichts, wenn man einfach sagt, also wir haben da kein Thema, man muss auch etwas tun.
Das ist politischer Sprengstoff. Ich weiß nicht, Frau Münstermann, wie sehen Sie das? Psychisch erkrankte Geflüchtete dürfen kein Tabuthema sein. Deutschland hat ein Sicherheitsrisiko, entwickeln häufig schwere psychische Erkrankungen, sind häufig, zitiere wörtlich, eine Gefahr für andere. Und dann auf die Frage, wie viele Menschen das betrifft, ungefähr 30%.
Aber nicht die Gefährden, sondern die psychische Erkrankung haben.
Aber dennoch ist das eine Zahl, von der ich sage,
Der Kreis der Gefährder ist viel geringer. Das darf hier nicht stehen bleiben.
Das verstehe ich schon, aber von dem Hintergrund dessen, was in Aschaffenburg, Brockstedt, anderswo passiert ist, auch vor dem Hintergrund dessen, wie in Ihrer eigenen Partei häufig darüber gesprochen wird, so nach dem Motto, das ist die große Ausnahme, man darf da keinen stigmatisieren, wir dürfen da nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist ein Satz, für mich ist das politischer Sprengstoff.
Das heißt Sprengstoff. Der Sprengstoff ist das Problem, nicht der Satz. Und wir müssen tatsächlich Strukturen schaffen, dass wir denjenigen, die diese Risikofaktoren mitbringen, eine Möglichkeit geben, therapiert zu werden. Und wenn sie Gefährder sind, dann müssen sie tatsächlich so untergebracht sein, dass sie keine Gefahr mehr sein können.
Das ist die Lösung. Bei 1 Million Menschen werden wir niemals in der Lage sein, angesichts der Überforderung, in der wir eh schon sind, zu sagen, okay, der ist gefährlich und alle anderen dahinter möglicherweise nicht.
Aber traumatisierte Personen, so habe ich es verstanden. Ich glaube, es ist ein Beitrag zu einer ehrlicheren Debatte über Migration und Probleme, die wir haben, die tatsächlich lange ausgeblendet wurden, das sehe ich auch so. Aber irgendwann hat ja auch Olaf Scholz begonnen, von Abschiebungen im großen Stil zu sprechen. Und ich würde jetzt sagen, also das eine sind Gefährder, die meinten sie nicht, aber dass man Geflüchteten nicht helfen kann oder hier dass denen nicht begegnen kann. Es gibt ja kaum Psychotherapieplätze für Corona-Kinder, die Depressionen während der Corona-Zeit entwickelt haben und aber so. Also das ist ein Irrglaube zu glauben, dieses Land könnte das
was
heilen.
Was mich wundert, ehrlich gesagt, ist also die Leute von der AfD oder Union und so weiter und so fort. Dieses Problem gibt es ja. De facto ist nie etwas gemacht worden, dass wir psychotherapeutische Versorgung für Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung
alles anerkannt.
Ich führe das jetzt ein durch die Zulassungsverordnung, die am 14. Februar beschlossen wird. Aber tatsächlich die ehrliche Debatte muss geführt werden.
So.
Und es ist eine kleinere Gruppe, die wirklich Gefährder sind und die müssen auch dann entsprechend gesichert werden. Alles andere hilft niemandem.
Das ist doch das Eingeständnis, dass wir komplett und heillos überfordert sind, oder nicht?
Nein, das ist nicht unbedingt der Fall. Das würde ich überhaupt nicht so sehen.
Wenn Sie sagen, es ist 1 Million Menschen und wir müssen aus dieser 1 Million die rausfiltern, von denen wir dann irgendwann sagen als Gesellschaft, da könnte jemand möglicherweise gefährlich werden. Und ich sage nochmal, ne? Da kann auch niemand was dafür.
Ja.
Ich verstehe auch den Zusammenhang, aber rein psychotherapeutisch ist das schwierig. Ich meine, Sie sind der Arzt in der Runde hier. Wenn Sie jemanden haben, der gestern noch lieb und nett war und morgen psychotisch wird oder die Stimme im Kopf.
So ist es ja nicht. Also ich kenne mich mit dem Bereich einigermaßen aus.
Gefährlich oder nicht gefährlich?
Ja, ich
oder
also
armer Mensch,
genau,
der niemandem was tun will.
Ja, aber zunächst einmal, also diejenigen, die eine psychische Störung haben, sind nicht alle gefährlich. Es gibt psychische Störungen, die sind gefährlicher, andere sind nicht so gefährlich. Und die psychischen Störungen, die also gefährlich sind, das sind oft Störungen, die mit Verfolgungswahn zu tun haben, die also Psychosen mit sich bringen.
Das kann man schnell kippen.
Suchterfahrungen. Ja, es gibt, also, aber diese Leute zu identifizieren, ist nicht unmöglich, sondern ist gut möglich, wenn wir in den Unterkünften die Auffälligkeiten systematisch erfassen würden und würden dort Hilfe anbieten und beim Anbieten der Hilfe diejenigen isolieren, die wirklich Gefährder sind, und dann gehen wir mit nach vorne. Aber ich kann nicht sagen, das Thema ist so groß, wir können nichts machen. Die Menschen sind ja hier. Und mit dieser Einstellung komme ich keinen Millimeter weiter.
Es ehrt Sie ja, dass Sie an dem Punkt eine ehrliche Debatte wollen. Ich frage mich nur, warum es Aschaffenburg braucht, warum es einen Wahlkampf braucht.
Nein, das ist damit nicht wahr. Ich habe diese Zulassungsverordnung, an der arbeite ich seit anderthalb Jahren. Das gibt nichts mit, hat nichts mit Aschaffenburg zu tun. Die hätten wir sogar im Versorgungsstärkungsgesetz gemacht. Daran ist anderthalb Jahre gearbeitet worden. Da hat das niemanden auch in Ihrer Sendung interessiert, dass es jetzt so also am 14.02. im Bundesrat ist. Das ist ein reiner Zufall, aber das ist keine Regel, an die ich jetzt gedacht habe, wir Aschaffenburger Solingen, sondern arbeiten wir schon mindestens anderthalb Jahre dran.
Nochmal, ich werfe Ihnen das nicht vor. Ich wundere mich nur, wo die breite gesellschaftliche Debatte über genau solche Dinge ist. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, guck mal, wieder etwas, von dem wir nichts wussten. Offensichtlich sind wir in größerer Gefahr und jetzt erfahren wir es plötzlich.
Aber was heißt, erfahren wir es plötzlich? Also das ist häufig... Also vorgekommen ist, dass psychisch gestörte Menschen, das sind ja nicht nur also Menschen mit Fluchterfahrung, Drogenerfahrung und so weiter, dass die, also dass von denen ein Gefährdungspotenzial ausgeht, das ist ja nicht neu in dem Sinne. Neu ist in dem Sinne, dass wir jetzt etwas tun, um hier eine Hilfe anzubieten. Das hat früher auch hier in der Sendung niemanden interessiert. Anderthalb Jahre haben wir daran gearbeitet.
Ich würde gerne mal nur beschreiben, was hier passiert. Denn wir wundern uns ja immer, warum wählen eigentlich so viele Leute eine Partei, die in Teilen extremistisch ist. Die gefährdet ja das System. Aber nach allem, was wir wissen, sind AfD-Anhänger unheimlich pessimistische Menschen. Das sind auch Psychologen sagen, die haben neurotizistische Eigenschaften. Also sind unheimlich angstempfänglich. Und denen kann man sowas nicht...
Nach dem Motto, das geht eh alles den Bach runter.
Ja, genau. Und die glauben das wirklich. Das ist nicht irgendwie vorgeschlossen. Und denen kann man sowas eigentlich nicht erzählen, ohne sofort eine Lösung parat zu haben. Und wenn wir sozusagen diese Probleme köcheln lassen, immer weiter, dann und auch von der, weil die Verrechtlichung in Deutschland so weit fortgeschritten ist, dass es natürlich auch keine einfachen Lösungen gibt, das ist unheimlich schwierig auf europäischer Ebene.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Dann will man irgendwann die Dynamitstange nehmen und in dieses System reinwerfen. Ne? Und so kommt diese Radikalisierung zustande durch einen ganz großen emotionalen Druck bei den Leuten. Und da, ich finde, man muss viel mehr über diese vorpolitischen psychologischen Faktoren reden, wenn man darüber nachdenkt, wie man das
ja, ganz kurz erlaubt. Aber Frau Münstermann, Frau Weidel gerade auch beschrieben, denn ja, heute war sie ja wieder, also wenn man Alice Weidel im Bundestag erlebt, mit einer Grabesstimme.
Heute meinen Sie
heute,
zum Beispiel?
Genau, in der letzten Debatte zum Ende der Legislatur, beschreibt sie ein Land, wo ich mich immer frage, wo lebt sie eigentlich? Wie kann denn diese Frau
sie
in der Mitte
in der
ihres
Schweiz,
Lebens...
Aber
mit
keine
einer
ironische
solchen,
Wolte an dem Punkt.
Düsternis ein Land beschreiben, in dem wir unsere Kinder großziehen und es uns eigentlich, also zumindest leben wir in Frieden und Sicherheit, Stand jetzt.
Darf ich einmal an dem Punkt, Sie dürfen sofort, Herr Buschmann, an Sie beide nochmal die Frage. Es war heute interessant, Weidel zu hören, weil sie sehr früh in ihrer Rede klar gemacht hat, wir respektieren und akzeptieren unabhängige Gerichtsbarkeit. Mhm. War das nur sozusagen ein Täuschungsmanöver? Wie würden Sie das einschätzen? Das wird ja häufig von auch Menschen wie Ihnen beschrieben, so nach dem Motto, das ist das Erste, was man versuchen würde zu schleifen. Mhm. Versucht, die Justiz in den Griff zu kriegen. Das ist das, was man bei Trump in Amerika auch sieht. Und dann kannst du das ganze Land sehr schnell umbauen.
Sie hat auch gesagt, ich akzeptiere kritische Medien, um dann über dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk all das auszuschütten, was Sie seit Jahrzehnten sagen.
Deswegen frage ich
das. Also das halte ich für...
Ich habe das verstanden, sondern in dieser Passage hat sie angedeutet, sie wolle unbestechliche Gerichte und hat damit angedeutet, heute seien sie bestechlich. Ich habe das für eine Unverfrorenheit gehalten. Ich habe mich dann gemeldet, um eine Zwischenfrage zu stellen, um Frau Weidel die Gelegenheit zu geben, das klarzustellen, was sie da eigentlich gesagt hat. Die Zwischenfrage hat sie nicht zugelassen.
Ach, Sie waren das, ja?
Dann habe ich die Bundespräsidentin, Bundestagspräsidentin gebeten, eine Kurzintervention zuzulassen, um das klarzustellen. Die hat sie mir nicht gewährt, weil Frau Weidel mich nicht persönlich angesprochen hat. Das Recht hat sie. Aber ich fand diese Passage, ich habe sie komplett anders verstanden.
Nämlich, dass sie nämlich in
den Raum gestellt hat, dass Richter und Richterinnen heute nicht unabhängig seien und dass Gerichte heute nicht quasi ungeschmiert sein, sondern sie hat angedeutet, so habe ich es wahrgenommen, ich muss das im Protokoll nochmal nachlesen, aber deshalb wollte ich Sie fragen, dass sie angedeutet hat, dass das heute nicht so ist. Und das ist eine typische Strategie des Rechtspopulismus, auch der Rechtsextremen, nämlich bestehende Institutionen als korrupt hinzustellen. Wenn die mir das als Wettbewerber vorwirft, kann ich damit umgehen. Aber Gerichten, die ihre Autorität aus der Unparteilichkeit ziehen, Parteilichkeit zu unterstellen.
Verfassungsschutz ging es auch. Ne?
Das ist schon ein Untergraben unserer Institution.
Ja, und dasselbe galt für die Medien, von denen die können dann endlich fair und frei berichten. Das würde ich an dieser Stelle
wollen. Also Sie haben das alle wollen. So interpretiert,
aber
Herr Bender.
Es ist eine interessante Entwicklung bei der AfD, denn da hat sie sozusagen Nachholbedarf in ihrer rechtspopulistischen Radikalisierung, denn sie hat viele Jahre seit ihrer Gründung die Gerichte doch akzeptiert irgendwo und auch schon zu einem Zeitpunkt, wo sie wirklich gefeuert hat, die Medien sind verlogen, der Verfassungsschutz ist korrupt, die Regierung und so weiter. Ne? Und die Gerichte haben sie akzeptiert und das wäre jetzt sozusagen der Beginn einer weiteren Radikalisierung, wenn sie jetzt auch noch gegen die Gerichte vorgehen.
Darf ich den Kipppunkt sagen? Meine These. Ich meine, zeitlich fällt das zusammen mit den ersten Verfahren, wo die AfD sich gerichtlich gegen die Einschätzung als entweder gesichert rechtsextrem oder rechtsextremistischer Verdachtsfall durch die Landesämter für Verfassungsschutz gewehrt hat. Dagegen kann man gerichtlich vorgehen, was richtig und gut ist, weil jeder muss sich gegen einen solchen Vorwurf wehren können. Und als dann Gerichte entschieden haben, nein, die Landesämter für Verfassungsschutz haben sauber und sorgfältig und gemäß dem Gesetz gearbeitet. Da fing es an, dass man dann den Eindruck erwecken wollte, dass die Gerichtsbarkeit nicht unabhängig sei. Und es gibt noch eine Vorstufe, das war das Bundesverfassungsgericht. Gegen das wird ja schon seit längerem zu Felde gezogen, rhetorisch zumindest. Da wird so der Eindruck erweckt, die würden quasi auf Kommando des Kanzleramtes arbeiten, was ich wirklich für eine Unverfrorenheit halte, weil das nun wirklich eine Institution ist, die in den Jahrzehnten immer wieder bewiesen hat, wie unabhängig
ist. Die auch
ist.
Gerade diesem Kanzler das Leben schon sehr schwer gemacht hat.
Also das kann man nicht bestreiten. Also. Ja, und umso schlimmer ist es doch und umso absurder, sowas in den Raum zu schreiben.
Ja, aber es ist eine Radikalisierung, muss man sagen. Und eine, die, also, was ja wenig, also in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, die anderen rechten Parteien, rechtsradikaleren Parteien in Europa sind verhältnismäßig stabil in ihren Positionen. Die AfD ist eine sich radikalisierende Partei.
Ja, deshalb wird sie ja sogar rausgeworfen aus den europäischen Konstrukten.
Das finde ich besonders bemerkenswert.
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, dass eines der wichtigsten Zitate des letzten Jahres war Marine Le Pen, die wirklich keine Linke ist. Ja. Und die gesagt hat, die AfD ist eine Partei, die nicht geführt wird und in der Extremisten am Ruder sind. Ja, und das ist so wirklich so. Und während alle anderen rechtspopulistischen Parteien, und nicht alle, aber viele in Europa sich ja darum bemühen, in irgendeiner Weise staatstragend zu sein und sich zu mäßigen und auch aus der Radikalität kommend in die Mäßigung gehen, ist die AfD wie ein Geisterfahrer auf der Gegenspur in die andere Richtung.
Genau, das sieht sie sogar selber auch zu Trump, muss man sagen. AfD. Also Trump radikalisiert sich auch fortwährend. Ja.
Da geht es ja auch autosuggestiv. Ne? Da hat man immer das Gefühl, direkt während er spricht.
Die AfD hat ja, das haben viele gar nicht mitbekommen, ihre Jugendorganisation aufgelöst.
Genau.
Weil die so radikal, so grundgesetzfeindlich war, dass die gesagt haben, wenn wir da nicht gegen vorgehen, und zwar in der Summe, dann wird es immer leichter, irgendwann ein Parteienverbotsverfahren möglicherweise erfolgreich durchzuführen. Mhm. Und das zeigt, das ist nicht nur ein Eindruck, den wir von außen haben. Die AfD merkt selber, wie radikal die
aber
Kräfte
wenn,
in den eigenen
Reihen sind. Darf ich also, wenn man dir so zuhört, aber wieso stimmt ihr dann mit einer solchen Partei Anträge und Gesetze ab?
Kerstin Münzermann hatte gerade dieselbe Frage.
Darf ich die beantworten? Also Bernd Baumann, der triumphierte und von der Epoche für die AfD, die jetzt anbricht, sprach. hatte ja doch auch durchaus was mit dem auch ja. ihrem dem Verhalten Ihrer Fraktion zu tun.
Ja, also ich will zwei Dinge dazu sagen. Das erste ist, man kann die Debatte in der Tat führen, ob es schlau war, die Anträge am Mittwoch und am Freitag zu stellen. Wir waren ja nicht Antragsteller. Die Frage kann
Völlig
man kritisch
berechtigte
diskutieren.
Debatte, ja.
Die kann man nur nicht mit uns führen, weil wir nicht die Antragsteller sind. Wenn aber in einer so zentralen Frage wie der Steuerung der Migration sich demokratische Fraktionen von der AfD diktieren lassen, wie sie sich verhalten, dann hat sie ihren ersten Sieg. Lassen Sie mich das, ja. nee, lassen Sie mich, Sie können ja anderer Meinung sein. Nee, das zweite Argument will ich noch sagen.
Ich finde es interessant, dass Sie das sagen.
Das vielleicht wird sogar noch interessanter. Und ich will noch mal einen Hinweis geben. Am Mittwoch hat die AfD einem Antrag selber zugestimmt, in dem drin stand, die AfD, ich fasse zusammen, ist eine Gefahr für Deutschland. Ja, was zeigt, es ging der AfD überhaupt gar nicht um die Inhalte, sondern es ging um den Versuch, demokratische Fraktionen vor sich herzutreiben, also so, lass mich das Argument einmal zu Ende führen, ja. um den Anschein zu erwecken, dass entweder Folgendes passiert. Entweder die führen dann ihre Brandmauerdiskussion und schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, das ist jetzt passiert.
Genau.
Oder sie weichen zurück und die AfD kann behaupten, sie hat ein Monopol auf die politische Position, Migration zu steuern. Und dieser Logik darf man sich nicht unterwerfen. Deshalb sage ich ganz klar, es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, diese Anträge nicht zu stellen, auch wahlkampftaktisch, weil der Merz hat ja schon das Momentum. Aber wenn die Frage im Parlament gestellt wird, wer steht für mehr Steuerung und Ordnung, dann müssen Fraktionen aus dem demokratischen Spektrum das Recht haben, klar und laut zu sagen, dafür braucht man keine Extremisten, dafür stehen auch demokratische Fraktionen im Parlament.
Aber Herr Buschmann, jetzt muss ich einmal Frau Münstermann und dann Herr Lauterbach, bitte nicht zueinander.
Weil ich es so interessant finde, Sie waren Bundesjustizminister. Es gab im Sommer die Debatte über Migration. Mhm. Es gab die Debatte über Zurückweisung an Grenzen. Mhm. Das ist ja das, was in dem Antrag von Friedrich Merz im Unterschied zum Zustromsbegrenzungsgesetz am Freitag an diesem Mittwoch drinsteht. Zurückweisung an deutschen Grenzen.
Diese fünf Punkte, ne?
Sie im Ohr, völlig zu Recht, der darauf hingewiesen hat, wie schwierig das ist, wie sehr das mit möglicherweise europäischem, deutschem Recht zuwiderlaufen könnte. Sie haben davor gewarnt, dass Gerichte das schnell wieder kassieren. Das war Ihre Position zu diesem Vorschlag, den es ja im Sommer schon gab, Zurückweisung an deutschen Grenzen, auch für Schutzsuchende. So, und jetzt stellt also Friedrich Merz im Eifer des Gefechts, so muss man es, glaube ich, sagen, aus welchen Gründen auch immer, diese Anträge in der Woche des Holocaust-Gedenkens, unmittelbar nach dem Holocaust-Gedenken zur Abstimmung, weil er einen politischen Sieg erringen will. Denn diese Entschließungsanträge hätten keinerlei Konsequenzen gehabt. Und da kann man doch auch als FDP-Fraktion sagen, lieber Friedrich, wir sind total bei dir inhaltlich. Wäre die SPD in vielen Punkten, abgesehen von der Zurückweisung an Grenzen, auch gewesen. Aber wir machen das nicht mit. Wir nehmen die Zustimmung der AfD nicht in Kauf. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht begreife. Denn ich meine, das Bild gibt es jetzt. Sie stimmen gemeinsam mit der Union und der AfD ab. Bernd Baumann, Geschäftsführer der AfD-Fraktion, geht ans Pult und kann seinen Triumph überhaupt nicht mehr bei sich behalten. Das ist etwas, was ich einfach politisch nicht verstehe.
Karl Lauterbach, und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Bender. Dann dürfen Sie sofort, Herr Buschmann, einmal erklären, wie Sie es meinen. Ja, weil es wichtig ist. Ja, ich versuche ein bisschen den Slalom zu fahren hier.
Genau, zunächst einmal. Von allem, was wir früher besprochen haben, hast du ja diese Position Zurückweisung grundsätzlich immer falsch gefunden.
Nein, aber ich erkläre das klar.
Genau, aber darf ich ganz kurz, ich erkläre es kurz, das Zitat, auf das Frau Münstermann gerade anspielt, geht so.
Ja.
September 2024, Sie Bundesjustizminister. Ja. Wir haben das gerade hier. Politisch befürworte ich die Zurückweisung, politisch, von Menschen, die an der Grenze um Asyl bitten und so weiter, wenn sie aus einem anderen EU-Staat kommen, wichtig. Genau. Denn dort sind sie sicher. Rechtlich haben deutsche Gerichte aber seit 2019 immer wieder entschieden, dass es nicht zulässig ist. Das ist der Satz.
Jetzt erkläre ich das, aber, nee, aber ich muss es jetzt einmal kurz erklären können, weil ich jetzt direkt angesprochen worden bin. Und danach schweige ich dann gerne auch und gehe später auf die anderen Dinge ein. Also Sie haben zu Recht gesagt, ich war politisch immer dafür. Wir haben 2019 diese Rechtsprechung. Im Antrag der Union steht unverzüglich. Das ist ein juristischer Begriff, der bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, also sobald es tatsächlich und rechtlich möglich ist. Und wie man das rechtlich möglich macht, was ich politisch will, das haben wir in unserem Entschließungsantrag, den wir dem Parlament auch vorgelegt haben, beschrieben. Nämlich durch eine Änderung im Völkerrecht und im Europarecht, dass das möglich macht. Es ist nämlich verrückt, wenn ich das mal so sagen darf, dass man an der europäischen Außengrenze einen Antrag stellen kann, und an jeder europäischen Binnengrenze, obwohl wir ein gemeinsames Asylrecht haben. Und deshalb halte ich es in der Tat für richtig, dass es falsch ist, dass man an jeder Binnengrenze einen Antrag auf Asyl stellen kann.
Weil man es ja
aber
schon jetzt außen kann.
Aber
jetzt
genau. Das Argument. So. Aber genau, aber das ist ja juristisch genauso, wie du sagst. Auch nicht strittig, das haben wir ja oft so besprochen. Aber ich muss auch die politische Dimension beachten. Politisch entsteht beim Bürger der Eindruck, das kann jetzt sofort passieren. Wir können die Grenzen jetzt dicht machen, der Bürger weiß nicht. Völkerrecht und Europarecht stehen dagegen. Und das ist das, was die AfD immer sagt. Daher ist der Eindruck entstanden, als wenn die AfD doch recht hätte, wir könnten jetzt auch schon an den Grenzen zurückweisen. Und ihr habt diesen Eindruck inhaltlich auch noch hofiert, und habt auch noch mit der AfD abgestimmt, obwohl es überhaupt keine politische Konsequenz hat. Das halte ich für vollkommen suizidal, ehrlich gesagt.
Denn Karl, man muss nur eins ergänzen. Wir weisen heute schon an Grenzen zurück. Es geht alleine um die Frage, wie ist das mit Asylbewerbern? Mhm.
Und
da,
genau, da
Schutzsuchende, das ist der Ober... Das muss man nur richtig stellen, weil es geht nicht um die Frage, zurückweisen oder nicht. Ja. Wir haben als wir noch gemeinsam eine Regierung waren, anders als eine CDU-geführte Regierung, angefangen an Grenzen zurückzuweisen.
Aber diejenigen, die Asyl begehren, wir zum jetzigen Zeitpunkt können wir nach Europarecht und nach
Debatte.
Ich wollte nur sagen, wir haben zwei Vorschläge dafür gemacht, wie man das möglich macht. Und der einfachste Weg wären beispielsweise diese Drittstaatsverfahren, die eben von den Grünen so kompliziert im Europarecht gemacht worden sind, dass es schwierig ist. Wenn man das ändern würde und Partner finden würde, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Da muss man die Leute nämlich nicht ins Land lassen. Das ist es doch, worum es geht. Die Menschen wollen nicht, dass jemand mit dem Wort Asyl, selbst dann, wenn überhaupt keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieser Antrag positiv beschieden wird, mehrere Jahre ins Land kommen, Aufenthalt bekommen und versorgt werden. Das ist das, was die Leute umtreibt. Und wir brauchen Regeln, die dafür sorgen, dass das nur mit denen passiert, die ein Recht haben, hier zu sein, und andere nicht automatisch ins Land kommen, damit die Probleme kleiner werden.
Ihr habt den Eindruck erweckt, als wenn wir jetzt die Grenzen komplett dicht machen könnten und jeden
den Antrag, da steht unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern, sobald tatsächlich und rechtlich möglich.
Unverzüglich heißt für den normalen Leser, den normalen geneigten
Zuschauer,
bedeutet unverzüglich sofort. Und für dich bedeutet das in Jahren, wenn wir das Europarecht verändert haben. Das also ist doch ein Taschenspielertrick.
Das ist kein Taschenspielertrick. Das ist
die politische Dimension der Geschichte. Wir haben ihn gerade vorhin gesehen, Baumann. Sie sagen, das war der Moment.
Ja.
Der Moment, als Baumann nach vorne geht, und Merz im Grunde, Sie haben es noch ein bisschen drastischer ausgedrückt.
Ja, das war der entscheidende
richtig
Moment.
Richtig, einer auf die Nuss haut. Ja. Vielleicht schauen wir uns das nochmal an, diesen Moment. Das war tatsächlich sehr triumphalistisch, wenn man so will. Wir schauen einmal kurz rein, weil es wichtig ist, sagen Sie.
Das ist wahrlich ein historischer Moment. Herr Merz, Sie haben geholfen, den hervorzubringen. Und jetzt gehen Sie ans Mikrofon und stehen hier mit schlotternden Knien und bibbernd und entschuldigen sich und bedauern das. Kanzlerformat war das nicht, Herr Merz. Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues. Und das führen wir an. Das führen die neuen Kräfte an. Das sind die Kräfte von der AfD. Sie können folgen, Herr Merz, wenn Sie noch die Kraft dazu haben.
Das ist interessant, ne?
Ja.
Weil Also der Sound, auch in den letzten Wochen und Monaten, man würde immer denken, der Gegner ist, sind die Grünen, diese verhassten Grünen. Genau, Kerstin Münzermann schüttelt schon mit dem Kopf.
Der Gegner ist die CDU. Um die es geht, ne?
Genau. Und das war der entscheidende Moment, denn Bernd Baumann hätte etwas völlig anderes tun können. Er hätte ans Pult gehen können und sagen können, liebe Union, vielen Dank, dass ihr endlich zur Vernunft kommt. Wir wollen Politik für dieses Land machen und so weiter und die Probleme lösen. Ne? Und stattdessen zeigt er diesen Vernichtungswillen. Und das bedeutet für die Union, ist ja auch eine Erkenntnis, wenn die sich jemals mit denen einlassen würden, würde es der AfD nur darum gehen, diese Partei zu vernichten. Und zu diesem Zweck haben sie sich ja schließlich gegründet, ne, um Merkel zu bekämpfen. Und das fand ich sozusagen fast wichtiger als das ganze andere. Und ich würde auch gerne mal einen Schritt zurücktreten, denn wir nehmen jetzt einfach so hin eigentlich, dass die AfD ihre Freude so inszeniert hat. Also die AfD hat einem Unionsantrag zugestimmt. Das könnte auch eine gigantische Niederlage sein, dass sie ihrem Erzfeind zu einer Mehrheit verhilft, ne? Und wir, nur weil Alice Weidel dann Selfies macht und lächelt und die sich die Hände schütteln, übernehmen wir das einfach und sagen, ach so, das war ein Triumph für die AfD. Also ich finde, man muss das auch mal hinterfragen, was
also
die
eigentlich
machen.
Also das mediale Spiel sozusagen.
Eben, ne?
und die Frage des Framings, wie man heute sagt.
Genau, das haben die ja vorher abgesprochen in der Fraktionssitzung. Ne? Und dann sollte man das nicht so kritikfrei übernehmen einfach.
Ich glaube, interessant ist dabei, dass Herr Friedrich Merz aus dieser Angst heraus, also der Union ist das völlig bewusst, wir sind der größte Gegner oder wir sind für die AfD das größte Hindernis sozusagen, weil wir haben dieselbe Wählerklientel vielleicht, da kann man bei uns was holen. Wir sind die letzte große Volkspartei. Die SPD ist bei der Hälfte der Union. Und sein Antrieb war ja, nach Aschaffenburg zu sagen, es muss sich wirklich etwas ändern. Und dafür stehe ich jetzt im Wahlkampf, aber mit einer Glaubwürdigkeit. Das hat er auch geschafft. Also sein Statement, 5 Punkte, das kann er machen und sagen, ich warte auf die Wahl, wenn ich Kanzler werde, suche ich mir eine Mehrheit, setze das um. Das dann in den Bundestag zu bringen, das war aus meiner Sicht der entscheidende politische Fehler, für den er dann vielleicht noch sehr viel Lehrgeld zahlen wird müssen. Denn was er nicht bedacht hat, ist, dass in der DNA seiner möglichen Koalitionspartner, ich sehe da jetzt vor allem die SPD, ja dieser Kampf gegen rechts wirklich sozusagen das Partei-DNA ist. Das ist die Partei, da haben sie sich gegründet, da standen sie auf der in der Seite der Geschichte immer. Und es ist jetzt sehr interessant, dass ausgerechnet Markus Söder, von dem wir am Anfang sprachen, ja jetzt sozusagen der SPD zugesteht, dass man diese Partei sich immer auf der richtigen Seite der Geschichte befunden habe. Markus Söder, nicht unklug, weiß, wir können nicht alle Brücken zwischen den großen Parteien da zerreißen. Aber diese Angst der Union, dass vor dem Gegner AfD, ist, glaube ich, etwas, was diesen Wahlkampf mehr beeinflusst, als wir das vorher dachten.
Weil Justus Bender heute hier ist und weil Sie dieses Buch damals geschrieben haben, 2017, können wir noch mal ein paar wirklich interessante Gedanken in die Debatte bringen. Sie haben damals 2017 da gesessen, so haben Sie das eben gerade auch erzählt, und haben so Szenarien entworfen. Und Sie haben in fast schon beängstigend prophetische Weise, beschreiben Sie in diesem Buch, wie im Jahr 2021 ein gewisser Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Das schreiben Sie 2017.
2016 sogar. Ich habe es im Jahr davor geschrieben. Weil
genau,
das Buch
und dann ist es 2017 erschienen. Richtig, genau so. Und das war das, was mich dann auch so lange wachgehalten hat, bis morgens um 4, weil ich so fasziniert darin gelesen habe. Auch noch aus einem anderen Argument heraus. Aber Sie beschreiben, dass der wird 2021 wird er Bundeskanzler, dann fliegt diese Regierung in die Luft, exakt das, was jetzt passiert ist, und dann holt aber die AfD sozusagen die Mehrheit der Stimmen.
Dann gibt es einen Anschlag, ne? Also ich habe einfach
einen Anschlag,
fiktiv überlegt, was passieren könnte.
Es qualmt am Reichstag und so weiter, und dann tritt, Achtung, Jens Spahn vor die Kameras und sagt, es fällt uns nicht leicht, das wollen wir eigentlich alles nicht, aber wir müssen jetzt diese Zusammenarbeit aufnehmen.
Das ist
das Szenario.
Ja. Und ich muss das vielleicht kurz erklären. Also ich habe einfach mal zeigen wollen, wie leicht es für die AfD sein kann, das gesamte System zu destabilisieren, wie schnell sie an die Macht kommen könnten. Und es war einfach der Worst Case. Also das war sozusagen der Worst Case von einem Journalisten im Jahr 2016, was Schlimmes passieren kann. Und wenn wir jetzt hier sitzen und denken, ach, guck mal an, das ist ja ziemlich nah an der Realität, dann ist das einfach, weil wir den Worst Case erleben gerade. Ne? Also das ist wirklich, wir verlieren ja auch manchmal die die Perspektive, weil wir uns schon so dran gewöhnt sind, dass es einen Trump gibt und eine
Alice Biden. Das verschiebt und so. Sich gerade die Baseline,
genau,
wie man
ja,
so sagt,
und, ne? Und wir wissen ja gar nicht mehr, wie das war, als es große Volksparteien gab und alles stabil war und so weiter. Und wir leben im Worst Case von jemandem, der 2016 gedacht hat, wie wäre es denn, wenn bis dahin wirklich alles den Bach runtergeht?
Und das Interessante ist, Sie sagen, es gibt kein Rezept sozusagen, kein gutes Rezept, weil die Antworten immer wieder die falschen waren. Also Ausgrenzung, auch wenn hier AfD-Vertreter sitzen, wir waren immer der Meinung, man muss mit den Leuten reden, weil die sind eine Kraft, die sind da. Und Ausgrenzung 10 Jahre lang hat ehrlich gesagt nicht viel gebracht. Also die stehen jetzt genau da, wo sie stehen.
Darf ich mal eine Ergänzung machen? Also es gab ja Versuche, mit denen zivilisiert umzugehen. Als die ganz neu in den Bundestag kamen, 2017, wir sind wieder zurückgekehrt, haben die beispielsweise Ausschussvorsitze bekommen. Es war umstritten. Ich habe selber, kann man in den Archiven nachlesen, auch dafür geworben, lasst uns die so formal gleich behandeln, wie es irgendwie geht, damit es keine Ausreden gibt. Nur, ich habe selber auch dafür Lehrgeld bezahlt. Dann wurde beispielsweise ein gewisser Herr Brandner Vorsitzender des Rechtsausschusses. Stimmt. Und hat dieses Gremium in aller Öffentlichkeit so blamiert, arbeitsunfähig gemacht, weil er seine persönlichen Fäden mit der Bundesrechtsanwaltskammer dann zum Inhalt seiner Arbeit gemacht hat, dass man, was es noch nie in der Geschichte des Deutschen Bundestages gab, dem im Nachhinein abgesetzt hat als Rechtsausschuss. Das heißt, immer dann, wenn man mal Angebote zur Integration gemacht hat, hat das immer im Fiasko geendet. Und deshalb ist diese Geschichte nicht ganz richtig zu sagen, man habe die komplett von Anfang an ausgegrenzt.
Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Die faszinierende These, ich versuche es mal mit eigenen Worten mal zusammenzufassen, Herr Bender, Ihres Buches ist folgende. Sie sagen, wir verstehen sozusagen nie, was der innere Kern, die DNA ist gerade auch gefallen als Stichwort, dieser Partei ist. Und Sie weisen auf etwas sehr Faszinierendes hin, beschreiben, wie Sie irgendwann einen Artikel lesen im New York Magazine, glaube ich, von einem gewissen Andrew Sullivan, heißt der Mann, Autor. Und Sie schreiben, der schreibt ein Wort, nämlich Plato oder Platon, je nachdem, wie man möchte. Und sagen, plötzlich fügt sich das alles zusammen. Und die These ist, und Sie beschreiben gleich mal bitte, was das mit Ihnen dann gemacht hat, die Kernthese ist, in einer freiheitlichen Demokratie, in der Freiheit immer wichtiger wird und in der Freiheit sich sozusagen in einen regelrechten Freiheitsrausch hineinsteigert, führt das dazu, dass eine Art Hyperindividualisierung entsteht, in der sich irgendwann niemand mehr irgendetwas von einer wie auch immer gearteten Autorität sagen lässt. Und man liest das und zuckt zusammen und denkt an die Sanitäter, die hier schon saßen und sagen, wir erleben nur noch Respektlosigkeit. Genau. Man denkt an Polizeibeamte, die sagen, von uns lässt sich kein Mensch mehr was sagen. Man denkt an Politiker, an Lehrer, an Journalisten, die alle sagen, von uns lässt sich keiner mehr was sagen, weil es sofort als ultimativer Angriff auf das eigene individuelle Freiheitsempfinden ausgelegt und empfunden wird. Und auf diese Art und Weise wird eine Gesellschaft irgendwann instabil und kippt in etwas Autokratisches. Ja. Ist das richtig zusammengefasst?
Genau, ja. Und wenn wir schon bei Prophezeiungen sind, ne, das war vor 2400 Jahren, hat Platon das geschrieben. So. Und hat sozusagen und hat über etwas geschrieben, das er nicht kannte. Also er hat einfach überlegt, was passieren kann. Und wir müssen uns mal überlegen, über was wir gesprochen haben, bevor es die AfD gab. Das waren die Wutbürger, Stuttgart 21. Leute, die nicht willens waren zu akzeptieren, dass ein Parlament, ein Gericht, gewählte Volksvertreter das entschieden hatten. Ne? Und dass es auch Einspruchsfristen gab und das war alles schon durch. Das hat die alles nicht interessiert, sie wollten das Ding einfach nicht. Und wir reden ja oft über die AfD, das Pendel schwenkte nach links 1968 und jetzt schwenkt es zurück. Und mit Platon ist es eigentlich anders. Es ist ein kontinuierlicher Prozess der Emanzipation des Bürgers, sozusagen die Befreiung der Frau im 20. Jahrhundert, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die Befreiung der Homosexuellen, alles wurde immer freier. Und dann kommt es irgendwann an einen Kipppunkt, wo die Menschen oder die Seelen der Menschen so zart werden, wie Platon das beschreibt.
Das ist das Wort, genau.
Genau, ja.
Dass die zarten sie nicht, Bürger.
Ja, ja. Mhm. Dass sie nicht mehr willens sind, irgendeine Form der Autorität zu ertragen. Und dann, wen wählen sie dann? Dann wählen sie natürlich jemanden, der sie befreit von dieser Last, die das bedeutet, Rücksicht nehmen zu müssen. Und dann beschreibt Platon das ganz toll, dass sie dann auch dem zujubeln. Und dann merken sie eigentlich erst in dem Moment, wo dieser Mensch dann gewählt ist, der ja ein Mandat hat, die Eliten zu bekämpfen. Und wenn er die Eliten bekämpft hat, hat er ein Mandat sozusagen in der der Bevölkerung zu verhindern, dass neue Eliten entstehen. Also er wird sofort zum Tyrannen. Und erst dann merken sie, wie Platon so schön schreibt, welches Früchtchen sie sich da herangezogen haben. Und dann ist es natürlich zu spät. Also sozusagen, man kann die Geschichte der Liberalisierung erzählen. Und die AfD ist nicht etwa eine Gegenbewegung, sondern sie ist sozusagen der Höhepunkt, ab dem es dann kippt.
Deswegen beschreiben Sie auch, wie Sie selber, also das war für Sie, so sagen Sie das in Ihrem Buch, das war sozusagen das, wo sich plötzlich alles zusammengefügt hat, das ganze Bild. Sie sind jemand, der ganz, ganz früh in diese Partei rein ist, der erlebt hat, wie das lief, wie man mit Klappstühlen so zusammensaß und so weiter.
In der Turnhalle.
Und auch aus diesem Projekt herauskommt, war ja eine Euro-Gegner-Partei erstmal, ne? Eine Professorenpartei. Also mehr Elite geht eigentlich im Grunde gar nicht. Und dann entwickelt sich das sozusagen langsam, dann nach 2015, 2016, dahin, wo sich's entwickelt hat. Und Sie sagen, all die Antworten, die wir dann immer versuchen, sind im Grunde falsch gewesen. Zu sagen, das ist eine Art NPD, ist falsch. Weil eine NPD will eine Diktatur. Das will die AfD nicht.
Ja.
Wenn man sagt, die sind libertär, auch falsch, weil libertär bedeutet Verachtung für den Staat. Wollen einen starken Staat.
Ne?
Genau.
Ja.
Was noch? Welche Erklärungen?
Ja, es sind dann oft Nuancen. Also die AfD würde ja gegen jede Form von LGBTQ-Inhalten in Medien, in öffentlich-rechtlichen Medien oder so antreten. Ne? Und da muss man mal genau hinhören, was die sagen. Die wehren sich sozusagen gegen die Zumutung, die es bedeutet, Toleranz für das andere zu entwickeln. Also sozusagen, sie sagen nicht, die NPD-Leute würden anders darüber reden. Die würden sagen, das wollen wir nicht, das Leben. Und die AfD-Leute reden sehr viel über sich selbst und ihre Freiheit und die Zumutung, die das andere für sie bedeutet. Und das sind dann Nuancen. Ich meine, wer sozusagen gegen Homosexuelle agiert, ist homophob, so oder so. Ne? Aber sozusagen, wenn man wirklich verstehen will, was die Beweggründe sind, dann ist es sehr interessant, auf diese freiheitliche Rhetorik zu hören.
Das ist deswegen so spannend, weil du denkst dann plötzlich an die an die Biografie von Alice Weidel. Und es ist offenbar in dieser Partei kein Problem, dass diese Partei, von der wir denken, das ist alles wahnsinnig reaktionär und so weiter, geführt wird von einer Frau, die mit einer Frau zusammenlebt und so weiter, die auch noch im Ausland irgendwo geboren ist und so. Also das passt ja alles nicht in diese Erzählung. Wenn man
da frage ich mich immer, ich weiß nicht, was in ihr vorgeht. Also ich habe früher sie manchmal angerufen, als sie noch eine junge AfD-Politikerin war und habe ihr erzählt, wenn jemand was Homophobes gesagt hatte in der Partei, einfach nur, um darüber zu sprechen. Und das waren Hintergrundgespräche und ich kann so sagen, ich kann nicht erzählen, was sie geantwortet hat, weil ich halte mich daran. Ne? Aber ich kann nur sagen, es gibt eine Alice Weidel, die sozusagen die anders ist als diese Fassade, die wir hier erleben gerade. Ja? Und die auch reagiert auf eine Weise, wie man das erwarten würde. Und ich frage mich wirklich, was in ihr vorgeht auf einem Parteitag, wo beschlossen wird, Familie ist dort, wo Vater und Mutter sind. Oder wo diese ganzen Dinge behandelt werden. Das passt ja nicht zusammen und das ist irgendwie, da könnte man einen Roman drüber schreiben. Ja?
Also und warum reagieren die so wahnsinnig gereizt, wenn sozusagen irgendwas mit Holocaust, Nationalsozialismus kommt und so weiter? Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist auch
weil Sie sich selber so nicht sehen?
Ja, es ist auch eine Zumutung sozusagen, wenn man, das ist dann vielleicht wieder ein anderes Thema, der Nationalismus, wenn man seinen Wert bestimmt darüber, dass man Teil eines großartigen Volkes ist, weil man vielleicht, weiß nicht, selbst seinen Wert nicht so hoch einschätzt, dann ist es natürlich eine Bedrohung, wenn man den Ruf dieses Kollektivs irgendwie besudelt, dann durch die Erinnerung an die Verbrechen der Nazizeit, ne? Und dann wehrt man sich sozusagen gegen diesen Angriff auf seine eigene Identität, ne? Und das ist, glaube ich, für jemanden wie Björn Höcke, der unheimlich nationalromantisch unterwegs ist und das glaube ich auch ganz ernsthaft sich darüber definiert, ist das dann ein Angriff und dann will man die Erinnerungskultur angreifen.
Können Sie mir mal erklären, wir hatten letzte Woche Tino Chrupalla hier, da gab es einen sehr interessanten Moment. Ich habe Herrn Chrupalla konfrontiert mit, weil dieses Wort Remigration in der Rede von Weidel gefallen ist, das offenbar nicht im Skript stand, so habe ich das irgendwie gehört, sondern es hat sie so als Triggerwort einfach dann mal so gesagt. Und es ist ein Wort, wenn man mal sich genau umhört, das viele in der AfD, oder nicht viele, benutzen. Höcke hat es ein einziges Mal so richtig benutzt, 2018, in diesem Buch. Und da beschreibt er sehr ekelhaft sozusagen, dass da ist ein ungesunder Volkskörper und der muss irgendwie in Teilen abgestoßen werden. Und da gibt es sozusagen den grausamen Tod, den man da sterben muss, weil man sich irgendwie erneuern muss und so weiter. Davon hat Chrupalla sich hier nicht in der Lage gesehen, sich zu distanzieren. Ja, war ihm nicht möglich. Mhm. Er hat sich aber ganz entspannt distanziert, als ich ihm vorgehalten habe, dass Höcke Unternehmen, die sagten, wir brauchen Migranten, wir brauchen Facharbeiter, Leute, Arbeiter von außen, Und da hat Höcke in dem Zusammenhang gesagt, dann wünsche ich diesen Unternehmen alles Schlechte. Ich hoffe, dass sie in richtig schweres Fahrwasser kommen, dass sie ihnen möglichst dreckig geht, auf gut Deutsch. Und das, sehr unpatriotisch natürlich, das fand Chrupalla fürchterlich. Davon hat er sich distanziert, von dem anderen nicht. Können Sie mir das mal erklären?
Ja, ich kann es nicht erklären, weil ich Chrupalla nicht verstehe. Ne? Aber ich will nur mal das Wort Remigration. Ne? Ich habe mich viel mit der rechtsextremen Szene beschäftigt. Das meinte immer ethnische Säuberung. Das war sozusagen der Kern dieses Wortes. Und wenn die AfD jetzt so tut und das einfach mal umdefiniert und sagt, nein, damit meinen wir Abschiebung von Ausreisepflichtigen, was ja kaum jemanden betreffen würde, das sind ja ganz kleine Zahlen, das ist einfach nur Hanebüchen. Also es ist lachhaft. Ja? Also dieses Wort hatte einen festen Platz in der rechtsextremen Szene.
Genau das war mein Gefühl, ja, und deswegen habe ich es auch rausgeholt, weil es also, so ein Codewort ist. Ja,
Es bedeutet letztlich, also, dass Chrupalla sich hier nicht davon distanzieren will, bedeutet, dass die Rechtsextremen in der AfD so stark sind, dass er es sich einfach nicht leisten kann,
den
Begriff anzugreifen, der da fest verwurzelt ist.
Weil gleichzeitig, und auch das gehört zu diesen vielen Paradoxien, die man da so erfährt, gleichzeitig lernst du am Ende einer solchen Sendung, die Wahrheit ist, die AfD ist für Migration, ist für Einwanderung. Er sagte, wir haben da 250.000 Leute, die sind ausreisepflichtig, aber Leute, die wir als Facharbeiter brauchen, die Wirtschaft dringend braucht, die wir für unsere Demografie brauchen, die können wir natürlich gut gebrauchen. Ich dachte, warte mal ganz kurz, klassische CDU-Position, das ist doch das, was eigentlich im Moment Basiskonsens ist. Also Leute, die keinen Titel haben, die wollen wir versuchen, außer Landes zu kriegen. Aber andere brauchen wir und nichts anderes sagt aber auch die AfD.
Das ist keine CDU-Position, sondern ich glaube, das ist auch
das ist Basiskonsens.
Es ist eigentlich der gesunde Menschenverstand.
Ja, aber das bedeutet, dass sozusagen das andere, da wird sehr viel sozusagen Rhetorik, aber in der Konsequenz sind sich die entscheidenden Leute in der AfD offensichtlich sehr darüber im Klaren, was die demografischen Faktoren sind, was die gelebte Wirklichkeit in diesem Land ist und auch was politisch machbar und was nicht machbar ist. Die wissen sehr wohl, in welchem Land sie leben.
Oder es ist Selbstverharmlosung. Also das ist ja eine Strategie, die in der rechtsextremen Szene auch empfohlen wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Frau Weidel nicht mit Grabesstimme, sondern sehr kontrolliert gesprochen hat. Sie spricht ja seit einigen Wochen in einem völlig anderen Ton. Früher war es ja sehr aggressiv und keifig. Sie haben das jetzt als Grabesstimme empfunden. Ich habe es als sehr düster, also vom Ton, vom Inhalt, ich stimme Ihnen 100%.
Also wenn man mit ihr normal redet, ist ihre Stimme aber ganz anders als die dann
sehr
im Bundestag.
Kontrolliert.
Bewusst kontrolliert, so klang
das. Ich glaube, das zahlt ein auf ein Konzept, das auch die, wenn man das so nennen darf, die Vordenker der rechtsextremen Szene Selbstverharmlosung nennen, dass man sich nach außen versucht, harmloser zu geben als das, was man in Wirklichkeit plant.
Lass uns einmal weg von der AfD und lass uns noch die letzten Minuten nutzen, um einmal über die FDP zu sprechen, was ja auch interessant ist in diesen Tagen. Sie wollen ja dabei sein, Herr Buschmann. Sie wollen in den Bundestag, das ist völlig in Ordnung.
Herzlichen Dank.
Nein, ich meine im Sinne von, nichts daran ist irgendwie seltsam oder anmaßend oder was auch immer. Friedrich Merz aber sagt, darauf wollte ich hinaus, 4% für die AfD, 4% für die FDP sind 4% zu viel. Das wollen wir nicht. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie sowas hören?
Das ist natürlich eine Anmaßung, weil diese Stimmen gehören niemandem außer den Menschen selber. Die entscheiden selber darüber, wem sie sie geben. Und es ist auch taktisch einfach dumm. Weil wenn man möchte, dass sich in diesem Land die Wirtschaftspolitik ändert, wenn man möchte, dass sich die Migrationspolitik ändert, braucht man ja Verbündete. Und davon sollte man möglichst viele haben und nicht gegen die kämpfen.
Und wie, wenn Sie sagen dumm, ist es in dem Zusammenhang, wie Christian Lindner auf dem Parteitag zu sagen, und da sind wir dann bei der Frage, wie anmaßend ist man eigentlich selbst, nach der nächsten Bundestagswahl wird die FDP keine Regierung gemeinsam mit den Grünen bilden. Das ist noch nicht der anmaßende Teil, der kommt jetzt. Damit entscheidet nicht mehr Friedrich Merz allein, welche Koalition im Land gebildet wird und welche Richtung das Land nimmt. Von einer Partei, die gerade um ihr nacktes Überleben kämpft, sagt, beschreibt sozusagen Friedrich Merz vor, mit wem er gefälligst eine Koalition zu bilden
hat. Naja, wenn Sie sich die Formulierung genau anschauen, nicht alleine. Das ist generell so. Den Gedanken hat Karl Lauterbach vorhin, als Sie ihn nach seiner Zukunft im Kabinett gefragt haben, genauso formuliert.
Aber wollen wir mal reinhören?
Das entscheidet Herr Merz nicht, wenn Sie das zeigen
wollen. Wir haben es da. Lass uns aber kurz
reinhören.
Vielleicht
ist ja interessant, was ich Neues berichten kann.
Dürfen Sie sofort, aber nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Aus der Abteilung, wie werden hier Legenden gebildet? Bitte schön.
Mit uns gibt es keine Zusammenarbeit mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl. Das bedeutet kein Jamaika. Mit der Wahl der FDP in den Deutschen Bundestag gibt es kein Schwarz-Grün. Und damit ist die entscheidende Frage für die letzten 14 Tage dieses Wahlkampfs nicht mehr Merz oder Scholz oder gar Habeck. Die entscheidende Frage ist nicht mehr die Kanzlerschaft. Die entscheidende Frage ist Wachstum oder Stagnation. Die entscheidende Frage ist Freiheit oder Staat. Die entscheidende Frage ist Lindner oder Habeck im Kabinett. Das ist die entscheidende Frage dieses Wahlkampfs.
Frau Müntzermann, wie haben Sie das denn verstanden, bevor Herr Buschmann gleich antwortet?
Ja, da werden rote Linien gezogen, die anmaßend sind, finde ich.
Finde ich auch.
Das also, ja, und ich finde, es ist ein klares Angebot an die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben mit den Grünen Regierungserfahrung gesammelt. Im Bereich der Migration war wenig Bewegung möglich. Da sind sogar bei den Dingen, auf die wir uns geeinigt haben, grüne Abgeordnete ins Plenum gekommen und haben dagegen gestimmt,
aber
ohne Not.
Darf ich noch mal fragen, Herr Buschmann, ganz kurz, eine Sekunde, weil das müssen wir jetzt einmal mal kurz durcharbeiten. Ja. Auch, dauert nicht lange. Aber wie konstruktiv ist das eigentlich, was Sie da machen? Empfinden Sie das als konstruktiv?
Ja, also ich glaube...
Sozusagen, was Ausschließeritis, ist das konstruktiv?
Nein, also in letzter Konsequenz heißt das, natürlich ist im Zweifelsfall noch eine Deutschland-Koalition besser fürs Land als eine Koalition, an der die Grünen beteiligt sind. Und das muss man ja nicht teilen,
aber
das ist ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler, die was entscheiden können.
Ich habe noch was für Sie. Sie haben sich ja in letzter Zeit, auch in Interviews, gerieren Sie sich so ein bisschen als Brückenbauer. Sie sagen, wir wollen Brücken bauen, wir versuchen da gemeinsame Abstimmungsergebnisse herbeizuführen und so weiter. Es gibt, Sie nennen es Prüfsteine, 9 Prüfsteine haben Sie aufgesetzt, ein Wahlaufruf der FDP. Und ich trage Ihnen die mal ganz kurz vor, geht ganz schnell, was Sie alles nicht machen. Wir werden in keine Regierung eintreten, die sich nicht zu einer umfassenden Steuerreform verpflichtet. Die Freien Demokraten treten in keine Regierung ein, die nicht eine Wirtschaftswende ins Zentrum stellt. Die Freien Demokraten treten in keine Regierung ein, die nicht die seit länger als einem Jahrzehnt verfolgte ideologische Klima- und Energiepolitik korrigiert. Die Freien Demokraten treten in keine Regierung ein, die sich nicht dem messbaren Abbau von Bürokratie verpflichtet. Die Freien Demokraten werden in keine Regierung eintreten, die die Schuldenbremse des Grundgesetzes beschädigt. Wir werden in keine Regierung eintreten, die sich nicht auf substanzielle Schritte in Richtung einer stärkeren Kapitaldeckung der Altersvorsorge verpflichtet. Wir setzen uns für eine neue Realpolitik in der Migration ein. Wir werden in keine Regierung eintreten, die nicht die Weltoffenheit und Liberalität unseres Landes durch Kontrolle und Steuerung der Migration verteidigt. Und dann noch eine, nach dieser Bundestagswahl schließen wir eine Zusammenarbeit in einer neuen Bundesregierung mit den Grünen aus.
Ich glaube, das ist alles richtig.
Ja, das ist genau.
Aber wird in keine Regierung eintreten.
Nein, es ist in der Sache richtig, weil, Herr Lanz, wünschen Sie sich keine Wende bei der Bürokratie? Sind Sie nicht der Meinung, dass wir weniger Bürokratie brauchen?
Bestimmt.
Sind Sie nicht der Meinung, dass wir eine neue Energiepolitik brauchen? Sind Sie nicht der Meinung, dass wir eine andere
Migrationspolitik brauchen? Ja, wir haben es eben schon alles vorgelesen.
Ja, und das ist doch in der Sache richtig.
Nein, darum geht es doch gar nicht.
Es geht um die Sache.
Nein.
Es muss in der Politik ausnahmsweise auch mal um die Sache gehen.
Hören Sie auf. Sie sind ein kluger Mann. Hier geht es um die Frage, wie kompromisslos sind wir.
Es geht den Kolleginnen und Kollegen auch um die Sache, nicht nur der FDP.
Hallo. Mir geht es nicht um meine politische Position. Es geht um die Frage, sind wir, ähnlich wie Friedrich Merz, schauen nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nur geradeaus. Das ist, ich schaue nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nur geradeaus, und zwar 9-mal. Das ist das.
Ja, aber man muss den Wählerinnen und Wählern sagen, was man vorhat, was man tut und was man nicht tut. Ich glaube, es gibt bei sehr vielen Menschen die Sorge, dass egal wen und was sie wählen, am Ende ein großes Einerlei herauskommt. Das ist übrigens ein Treiber, das hat der Bender ja beschrieben, was die AfD ausbeutet, schamlos ausbeutet. Und deshalb finde ich, muss man den Wählerinnen und Wählern bei einer Bundestagswahl, die so wichtig ist, wie die jetzt anstehende, weil das hat der Bender ja auch beschrieben, wenn es die Demokraten nicht hinbekommen, die Probleme des Landes zu lösen, die die Menschen an die Ränder treiben, dann kann uns 2029 noch ein viel schlimmeres Szenario blühen.
Und deshalb muss man
muss man sagen, entweder sorgen wir für eine Politik, die die Chance hat, dass Wohlstand und Wachstum zurückkehren. Und das geht nicht mit dem Verteilen von Subventionen. Okay. Lass mich den Gedanken, ich bin ja gefragt worden, einmal zu Ende bringen. Sondern durch eine angebotsorientierte Politik, die die Bedingungen verbessert und durch eine Migrationspolitik die Steuerung und Ordnung durchsetzt. Und das muss sein. Und wenn das angeblich alle wollen, Karl, wie du jetzt sagen möchtest, dann kann es ja so schwierig nicht sein, diese Bedingungen zu erfüllen.
Das will ich nicht sagen. Ich will
Satz.
Also es wirkt schon befremdlich. Ihr seid gerade in der Regierung gescheitert, liegt bei 4% und stellt hier Bedingungen für alle anderen Parteien. Okay. Das ist schon merkwürdig.
Okay, so. Na, dass das andere
halber
nicht
Satz,
mögen,
Herr Bender,
kann man ja verstehen.
Ich will nur sagen, also diese Sehnsucht danach, endlich keine Kompromisse mehr machen zu dürfen, wir sollten uns fragen, ob Minderheitsregierungen nicht eine Möglichkeit sind, in dieser Lage mehr Prägnanz zu zeigen. Ne? Ja. Also das steht irgendwann im Raum, weil je stärker die AfD wird, umso schwieriger werden solche Bündnisse.
Gut, aber der Blick nach Frankreich zeigt, dass es keine Lösung
auch nicht
ist.
So schlau. Also, Frau Münstermann, ich habe noch ganz kurz, wir haben nur noch wenige Sekunden, aber eine Frage in eigener Sache. Wir sind gestolpert über einen Auftritt von Christian Lindner hier im zweiten deutschen Fernsehen. Morgenmagazin war es, glaube ich, die Kollegin Dunja Hayali. Und wir schauen einmal ganz kurz rein.
Alles, was Sie sagen, kommt ja offensichtlich bei Bürgern, Bürgerinnen nicht an.
Warten wir doch einmal ab. Zunächst mal habe ich ja ganz wenig Sendezeit im ZDF.
Naja, Sie waren gestern Abend noch zu Gast.
Ja, bei der Runde der ganz Kleinen nach 22.15
Uhr. Sie sind klein, 4%.
Ja, aber Sie fragen ja, warum? Weil wir eben in den großen Runden, beim ZDF jedenfalls, Sie haben eine 10%-Hürde.
Also jetzt,
Sie wollen keine Antwort von mir zu Ende hören.
Aber wenn Sie hier sitzen und sagen, Sie haben keine Sendezeit im ZDF...
Ich habe meinen Gedanken noch gar nicht zu Ende gebracht.
Bringen Sie ihn gerne zu Ende.
Dankeschön. Also zunächst mal müssen wir ja ganz anders auch um unsere Argumente werben, weil wir eben nicht in den großen Sendungen sind.
So, wir sind vielleicht keine große Sendung, aber wir sind eine Sendung auf jeden Fall.
Sie sind schon Marktführer, Herr Lanz.
Wissen Sie, wann er das letzte Mal hier war zum Thema, ich kriege keine Sendezeit im ZDF?
Sie richten mir jedes Mal aus, wenn ich hier bin, ich soll mal anschließend dafür werben, dass er mal wieder
kommt. Ich sag's, ich löse. April 2019. Wissen Sie, wie oft wir ihn allein 2024, Christian Lindner, der keine Sendezeit im ZDF kriegt, eingeladen haben?
Naja, jetzt.
Wollen Sie es wissen? Schätzen Sie mal, sagen Sie mal eine Zahl.
Nein,
Ich sag's Ihnen. 85 Mal. Wissen Sie, wie oft er abgesagt hat? Das können Sie jetzt.
Ja, das weiß ich, wenn Sie mich regelmäßig darauf ansprechen, dass ich bei ihm werben soll, dass er zu Ihnen kommt.
Warum hat er keine Sendezeit im ZDF?
Naja, er hat ja nicht über diese Sendung gesprochen und offen gestanden.
Das ZDF sind wir schon auch.
Und offen gestanden, ich weiß gar nicht, ob das so jetzt so ein so spannendes Thema ist. Über die Frage, wie Sie rekrutieren Gäste für Ihre Sendung.
Ich freue mich über jeden.
Das ist doch auch schön,
absolut,
oder?
Ich weiß das auch sehr zu schätzen. Da gibt es auch andere, aber Christian Lindner kommt halt irgendwie nicht. Ich habe eine Vermutung, er hatte hier mal eine Kollision mit dem Knight Rider, mit David Hasselhoff, das ist schon ein bisschen her. Und der Knight Rider, David Hasselhoff, hat damals, das ist alles Geschichte dieser Sendung, hat damals im Vorfeld gesagt zu mir, es war sehr lustig, sagte zu mir, Markus, pass auf, ich werde heute auf gar keinen Fall über Politik sprechen. Und dann fing Christian Lindner an zu sprechen und sehr ausladend zu sprechen und fuhr immer wieder Luisa Neubauer über den Mund. Und dann stieg David Hasselhoff irgendwann in Kit ein und der Knight Rider fuhr einfach los. Und das, egal, vielleicht sehen wir uns dann demnächst mal wieder. Würde mich freuen, aber vielleicht richten Sie es ihm noch mal aus.
Ja, ich richte es wie üblich aus.
Genau, in diesem Sinne. Beim 86. Mal hat es dann doch noch geklappt. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.